Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Public Interest Podcast in der Staffel zu Open Source und Geld. Heute sprechen wir mit Lea Oswald. Ihr kennt sie vielleicht, wenn ihr in der FOSS-Community unterwegs seid, weil sie die Mastodon-Instanz chaos.social betreibt. Und außerdem ist Lea bei uns in der Prototype Fund Jury. Herzlich willkommen, Lea. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
Hi. Wie gesagt, ich heiße Lea, bin jetzt seit 2022 in der Prototype Fund Jury und das sind jetzt 4 Runden. Und ansonsten, wie du auch gesagt hast, ich engagiere mich bei Chaos Social, einer Mastodon-Instanz, und bin auch noch viele Jahre im CCC aktiv und habe da auch Veranstaltungen mit organisiert und tummle mich da auch in allen verschiedenen Ecken und Enden und bin auch selbst sozusagen in der IT-Branche tätig und arbeite da in der Infrastruktur bei einem kleinen Hoster.
Und du sagst jetzt, du bist in deiner Freizeit viel aktiv in der Community. Ist es so ein Hobby von dir oder wie bist du daran gekommen? Bist du da einfach reingerutscht irgendwann?
Ja, also ich glaube, das ist sowas, wo man eher reinrutscht und im Zweifel einmal zu wenig Nein sagt und dann hängt man irgendwo drinne. Also es ist auch immer mal wieder so ein bisschen wechselhaft gewesen. Das hat irgendwie ursprünglich alles so ein bisschen mal mit Freifunk angefangen, 2015, 2014, als dann auch ganz viele Geflüchtetenunterkünfte mit Internet versorgt werden wollten. Dann 2017 hat dann Chaos Social angefangen, 2022 dann die der Prototype Fund und zwischendurch eben auch die Orga für den CCC, für eine CCC-Veranstaltung und so weiter. Also da rutscht man immer mal wieder in ganz viel Verschiedenes rein und ja, dann macht man's. Und dann hat man's am Bein erstmal.
Ja, genau, dann hat man's ans Bein. Aber es ist ja irgendwie trotzdem manchmal Arbeit, oder? Also warum machst du das dann trotzdem? Oder
ja, das vielleicht ist eine gute
Unterschied
Frage
zu deiner Arbeit?
Es ist, man lernt was, das ist ein ganz großer Motivator natürlich. Aber man möchte auch, also ich zumindest möchte auch Menschen einfach was Gutes tun, auch was zurückgeben, so irgendwo unterstützen. Und ja, da entstehen dann solche Projekte eben dabei. Und am Ende unterscheidet sich das, glaube ich, nicht von der Motivation von vielen anderen Leuten, die ehrenamtliche Arbeit machen. Man hat einfach das Gefühl, ich will irgendwas zur Gesellschaft, zur Community beitragen. Und dann sucht man sich da seine Ecke, wo man sich wohlfühlt und wirklich was beibetragen kann.
Und weiß, also du hast schon gesagt, dass du quasi auch in der Ecke arbeitest. Ist es Zufall oder ist es quasi, bist du darüber an den Job gekommen? Oder?
Nee, also ich arbeite schon, also ich bin tummelig schon sehr lange in dem Bereich der IT und hatte das auch studiert und bin dann mehr oder minder, hatte ich schon länger meinen Arbeitgeber Uberspace, also den kleinen Hoster im Blick und fand ihn immer schon ein bisschen cool und habe das so ein bisschen beobachtet und dann war ich mit meinem Studium fast fertig und dann haben sie gerade eine Stelle gesucht, die exakt auf mich gepasst hat. Und dann dachte ich mir, da musst du jetzt zugreifen, hatte mich beworben und dann hat es auch geklappt. Und seitdem bin ich da eben im Prinzip.
Und hast du, also weiß deine Arbeitgeberin dann auch so ein bisschen davon, was du so machst? Oder also war das Teil deiner Bewerbung oder ist es nur zufällig?
Es war damals tatsächlich schon Teil meiner Bewerbung. Ich hatte da auch geschrieben, wie ich mich engagiere, hatte relativ lange was über Fehlerkultur geschrieben gehabt, was da auch schon mal aufgefallen war. Und ich kannte auch schon 1-2 Leute, die da gearbeitet haben. Und
über die Community quasi.
Genau, über die Community, das war damals über Freifunk insbesondere. Und ja, dann bin ich so mehr oder minder reingerutscht, weil es so gut gepasst hat. Und ja, es gibt mehr oder minder, weiß mein Arbeitgeber auch, was ich da mache. Vielleicht nicht im ganzen Detail, aber ja, kriegt das schon mit, weiß das auch und findet das auch gut und unterstützenswert, was ich da mache. Und schränkt mich doch eigentlich nicht wirklich ein.
Habt ihr da irgendwie Absprachen oder so? Weil so ein Prototype Fund Jury-Tag zum Beispiel, das ist ja schon auch was, was jetzt nicht jeder irgendwie mal einbauen kann.
Ja, man muss dazu sagen, mein Arbeitgeber ist sehr speziell, was die Freiheiten angeht. Also wir haben sehr, sehr viele Freiheiten. Wir haben quasi völlig flexible Arbeitszeiten und können uns auch beliebig viel Urlaub nehmen und sowas. Da geht dann auch mal einen Tag für einen Prototype-Fund, sich freizunehmen, relativ entspannt, weil es eben nicht von meinen Urlaubstagen abgeht. Aber auch da, wir betreiben eben auch relativ viel Open-Source-Software. Eigentlich alles, was wir betreiben, ist irgendwo Open-Source-basiert. Und dementsprechend findet mein Arbeitgeber dieses Engagement auch einfach unterstützenswert, weil am Ende profitiert er davon durchaus auch.
Aber ist es jetzt nicht Teil deiner offiziellen Arbeitsabmachung, so nach dem Motto?
Nein, das ist es nicht.
In deiner Freizeit musst du dich auch noch irgendwie engagieren?
Das ist tatsächlich mein persönliches Hobby und da hat mein Arbeitgeber relativ wenig mit zu tun. Allerdings, wie gesagt, durch die ganzen Freiheiten, die ich eben habe mit dem Arbeitgeber, zum Beispiel, dass ich auch nur eine 4-Tage-Woche habe, habe ich eben die Zeit tatsächlich, mich so zu engagieren, wie ich es tue.
Und das heißt quasi, du hast schon so ein gutes Arbeitsverhältnis, dass du gar nicht mehr so richtig verhandeln musst, um noch quasi eine Stunde hier oder so rauszuhandeln, sondern es ist quasi abgegolten mit dem.
Genau, also man muss sagen, dass da muss man ein bisschen ehrlich sein, vielleicht auch, es ist in unserer Branche, glaube ich, auch schwierig, gute Leute zu finden. Dementsprechend, wenn man dann auch gute Arbeit leistet und das trotzdem alles passt, ist das eben möglich, dass man sich da auch durchaus mal ein bisschen mehr Freiheiten nehmen kann, wenn man Glück hat, als es vielleicht woanders ginge.
Das heißt, in deiner Erfahrung würdest du Leuten eigentlich dazu raten, wenn ihr nicht einen Tag in der Woche, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber wenn man Lust auf ein Open-Source-Projekt hat, dann geht das schon irgendwie. Man kann.
Das kommt halt sehr drauf an, wie die Lebensumstände von jemandem sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Kinder oder sowas, um die ich mich kümmern muss. Dadurch habe ich natürlich auch viel mehr Zeit. Aber es ist schon Zeit, es kostet schon Zeit. Man muss das einplanen. Das ist auch eine gewisse Verantwortung. Also allein bei Chaos Social haben wir ja über 10.000 Menschen, die diese Instanz nutzen. Ich glaube, es sind aktuell so etwa 7.000, die es aktiv nutzen. Da hat man dann eben auch eine gewisse, auch wenn man es freiwillig macht und ehrenamtlich und so, hat man dann am Ende doch irgendwie so eine gewisse Verantwortung dafür, weil die Leute dann ja über die Jahre sich dann da doch irgendwie eine gewisse Heimat aufgebaut haben. Das heißt, so einfach sagen, hab keine Lust mehr.
Ist auch nicht.
Ist leider auch nicht. Man sollte da immer mit ein bisschen die langfristige Perspektive mitbringen und auch, dass das tatsächlich nicht immer eine angenehme Arbeit ist. Also wenn man sowas macht, gibt es immer Leute, die irgendwie der Meinung sind, das sollte anders funktionieren. Wenn man irgendwie Software entwickelt, gibt es dann Leute, die sagen, jetzt muss aber dieser Bug ganz, ganz dringend gefixt werden oder super unzufrieden sind, weil irgendwas nicht funktioniert, wie sie es gerne hätten. Und dann irgendwie auch manchmal sich im Ton vergreifen. Und da muss man, glaube ich, einfach auch eine gewisse Resilienz mitbringen, wenn man sowas machen möchte.
Und ihr zahlt euch kein Geld aus bei Chaos Social, oder? Macht ihr alles ehrenamtlich freiwillig?
Tatsächlich, ja.
War das eine bewusste Entscheidung oder ist das eher erzwungen, weil gar kein Geld da ist? Oder wie ist es?
Wir können an der Stelle optimistisch sagen, Geld ist nicht unser Problem.
Spannend, ja.
Die Leute, die die Instanz nutzen, unterstützen uns da sehr großzügig auch. Wir haben aber entschieden, bisher zumindest, dass wir das wirklich als ehrenamtliches Projekt machen wollen und uns da keine Vergütung in irgendeiner Art und Weise auszahlen wollen.
Und warum?
Lange Zeit ging das auch nicht tatsächlich, weil wir das lange Zeit so nebenbei laufen hatten. Da gab es noch nicht so viele Spenden, da haben wir auch einen guten Teil selbst finanziert. Da war das einfach tatsächlich nicht möglich. Dann gab es mehr Spenden und Unterstützung, weil wir auch mit dem Niedergang von Twitter immer mehr Leute auf der Instanz dazu bekommen haben und das zum Teil sehr, sehr schnell. Also wir mussten da sehr, sehr schnell sehr viel mehr Infrastruktur auch bereitstellen, damit das alles noch gut und schnell funktioniert. Und dann hatten wir einen Verein gegründet, tatsächlich keinen gemeinnützigen Verein, aber er ist eben so ausgerichtet, dass er gemeinnützig sein könnte. Und das ist mit ein Grund, weswegen wir gesagt haben, wir zahlen uns jetzt erstmal nichts aus. Wir haben beide Jobs, also Rix, Mike Wardman und ich, die uns gut am Leben halten. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir wollen das erstmal nicht machen und wollen da auch nicht dann irgendwie finanzielle Abhängigkeiten mit reinbringen, weil das hat dann potenziell auch wieder andere Geschmäcker. dann fordern Leute wieder mehr Dinge ein, im Zweifelsfall, wenn sie das Gefühl haben, man macht das gegen Geld und so weiter. Und wir wollen halt ganz klar sagen, das ist ein Hobbyprojekt. Wir machen das so gut wir können in unserer Freizeit. Aber genau da ist auch die Grenze, wenn wir gerade keine Zeit haben, dann funktionieren im Zweifelsfall Dinge mal nicht, dann antworten wir vielleicht mal nicht so schnell. Dann muss man auch mal warten.
Ketzerisch gesagt wäre das ja eigentlich also ich finde das total logisch und finde das total nachvollziehbar, dass man sagt, ich möchte das als Hobby machen und es macht mir Spaß so und ich möchte da keine Ansprüche erzeugen und ich habe auch so ein Gefühl von, wenn ich das für Geld mache, dann ist es ein anderes Verhältnis.
Genau.
Und gleichzeitig brennt in mir die Frage von, naja, ist das nicht ein Entschluss zu unbezahlter Care-Arbeit für die Community? Also habt ihr euch da nicht eigentlich entschieden, etwas zu tun, was quasi Leute, also für andere? Also
ja, natürlich.
Ja, okay.
Das ist eben ehrenamtliches Engagement. Das ist das gleiche Engagement, das, glaube ich, Menschen haben, die irgendwie sagen, ich schreibe jetzt eine Software und stelle sie frei ins Internet unter einer Open-Source-Lizenz zum Beispiel. Oder Menschen, die sich im Sportverein engagieren. Letztlich haben alle Leute nichts so ganz persönlich davon. Wir haben jetzt noch zum Teil den Benefit, je nachdem, dass wir ein bisschen was lernen, wenn wir Glück haben. Und für eben was Gutes für die Community tun. Aber ansonsten, wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die man nicht aus irgendwelchen, glaube ich, kommerziellen Perspektiven trifft. Man muss da schon so ein bisschen, bisschen altruistisch veranlagt sein, würde ich sagen.
Ja, also wir sind jetzt in der vierten Folge von dieser Staffel und bisher haben wir oft darüber gesprochen, quasi, dass Geld so ein Tool ist, um Sachen nachhaltig zu gestalten. Also quasi, wenn man Geld für seinen Code bekommt, dann ist es viel einfacher, langfristig dabei zu bleiben. Jetzt bist du natürlich quasi in der tollen Position, dass du das nicht unbedingt brauchst. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage.
Genau, also ich habe jetzt tatsächlich den Luxus eben, dass ich einen ganz normalen Job habe und davon eben von meiner Open-Source-Arbeit oder meiner Community-Arbeit nicht finanziell abhängig bin. Mein Co-Admin Rix entwickelt zum Beispiel die Software Pre-Talks. Das ist eine Software für die Verwaltung von Vortragseinreichungen. Und das ist auch eine Open-Source-Software, aber er verdient damit sein Geld primär. Das heißt, da ist die Situation zum Beispiel schon eine andere. Aber bei mir ist eben der Vorteil tatsächlich, dass mein Arbeitgeber mir letztlich das indirekt durch die Freiheiten und durch mein Gehalt ermöglicht. Wenn ich das anders machen müsste, würde das für mich zumindest vielleicht auch anders aussehen. Also wenn ich nicht die Freizeit hätte, die ich mir mal nehmen kann, wenn irgendwie was gerade nicht klappt oder wenn ich vielleicht auch nicht so viel verdienen würde und mir anders noch was dazu verdienen müsste, dann sehe das ganz anders aus.
Und würdest du dann überlegen, euch Geld auszuzahlen, oder?
Wenn die Situationen anders aussehen, wir haben da durchaus auch schon drüber geredet, ob wir das machen wollen. Aber wir haben eben bis jetzt beide gemeinsam entschieden, dass wir das nicht wollen.
Ja. Und was ich daran, also was ich auch noch spannend daran finde, ist ja quasi doppelt unsichtbar. Also ich finde nicht nur unbezahlte Care-Arbeit, sondern auch so ein bisschen manchmal unsichtbar vielleicht. Weil einerseits, also Leute haben oft so einen Blick auf Open Source von, man entwickelt halt Code, es passiert alles auf GitHub irgendwie und da passiert der heiße Scheiß irgendwie. Aber es muss ja am Ende auch eingesetzt werden irgendwie. Und ne, klar kann man irgendwie Linux auf seinem Computer installieren, aber irgendwer muss ja auch das Backend betreiben und so. Und diese Arbeit passiert oft sehr unsichtbar.
Genau, also wir versuchen da schon durchaus immer wieder auch bei Chaos Social transparent zu sein, was das für eine Arbeit ist. Einfach um den Leuten klarzumachen, hier, wir stecken da schon Arbeit und Zeit rein. Entsprechend geht uns mit uns um. Wir machen das gerne, aber irgendwo ist auch die Grenze erreicht. Das heißt, eine gute Kommunikation ist da, glaube ich, bei solchen Projekten eine wichtige Sache, auch eben zu sagen, klar, hier, sind die Bedingungen, so funktioniert das für uns und damit müsst ihr jetzt sozusagen mitarbeiten. Also wir haben ja zum Beispiel in unserer Instanz auch gewisse Regeln, wo wir dann sagen, hier, wenn du dich da nicht dran hältst, dann ist das für uns viel zu viel Arbeit. Im Zweifel, wenn du dich daneben benimmst und wir dann ständig irgendwelche Streitigkeiten schlichten müssen oder du uns letztlich auch schlecht darstellst nach außen hin. Und dass wir dann auch einfach mal sagen, hier, nee, vielleicht suchst du dir eine andere Instanz.
Die Vorteile eines dezentralen Netzes dann.
Genau. Genauso ist es aber auch, ich hatte ja schon erwähnt, dass mein Arbeitgeber auch viel Open Source einsetzt. Wir versuchen da ja auch eher Dinge ganz anders zu machen als viele andere und versuchen, den Leuten zu ermöglichen, ihr Zeug selbst zu hosten mit sehr, sehr vielen Freiheiten und dabei aber auch vielen Anleitungen, sodass sie sozusagen in dieses, ich möchte die Software, diese Open Source Software selbst betreiben, selbst verstehen, selbst was lernen und vielleicht auch selbst weiterentwickeln, dass sie da was lernen und mitnehmen. Also ein ganz großer Teil ist da auch, den wir zurückgeben wollen an die Community, eben Leuten beizubringen, wie die Technik funktioniert. Mhm. Bei uns ist es auch im Support zum Beispiel nicht so, dass wir sagen, ja, hier liest du dieses fertige Dokument durch und dann ist es egal. Wir versuchen den Leuten immer Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und zu erklären, wie sie das Problem lösen können und wie sie das angehen können. Und das gehen wir auch in anderen Aspekten an. Also wir versuchen, je nachdem, manchmal, wenn eine Firma dahinter steckt, hinter einer Open Source dafür, die benutzen, dass wir dann auch da eine Lizenz kaufen und damit die Entwicklung unterstützen. Mhm. Aber eben auch, indem wir gute Bug-Reports zurückgeben, zum Teil aber auch eigene Tools, die wir entwickeln, wieder unter Open-Source-Software stellen, unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung stellen. Und wir versuchen da auch durchaus ganz integriert mit der Community zu arbeiten. Und ich glaube, das macht eben auch viel aus so von der Einstellung, dass Firmen, die diese Open-Source-Software nutzen, eben auch was zurückgeben. Und nicht nur sich denken, juhu, kostenlose Dienstleistung, ich freue mich drüber und gebe überhaupt nichts zurück.
Und irgendein Mensch im Internet fixt auch noch die Bugs, die ich finde, genau. Oder so.
Genau.
Was mich noch interessieren würde, du hast die vielen Freiheiten angesprochen und die dir dein Arbeitgeber gibt, aber umgekehrt könnte man ja auch sagen, schaffst du es dann überhaupt noch abzuschalten? Also wenn du quasi arbeiten kannst, wann du willst so ungefähr und dann auch noch eine Chaos-Instanz betreust, eine Mastodon-Instanz, die quasi 24/7 ja. Sachen produziert. Ist es dann noch, wie machst du Work-Life-Balance?
Es braucht ein bisschen Disziplin, das muss man sagen. Mhm. Vor allem mit den Freiheiten. Also wir arbeiten zum Beispiel auch in der Firma alle remote. Mhm. Das muss man schon abkönnen, dann mit den ganzen Freiheiten, sich dann da irgendwie nicht zu viel zu arbeiten, aber nicht zu wenig und so weiter. Aber letztlich ist es so, dass ich auch Projekte aufgegeben habe. Also zum Beispiel mein Engagement bei Freifunk habe ich schon vor Jahren aufgegeben, weil ich einfach gemerkt habe, das funktioniert für mich nicht mehr parallel, weil sonst hat man irgendwann so viele Aufgaben, auch zum Beispiel diese Orga in der einen Veranstaltung habe ich aufgegeben. Dafür kam dann zum Beispiel die Prototype-Fund-Jury dazu und so weiter. Also das wechselt auch immer mal so ein bisschen. Mhm. Und das ermöglicht natürlich zum einen eine gewisse Work-Life-Balance. Zum anderen ist es zum Glück mit Chaos Social auch so, dass die Arbeit nicht so unbedingt immer permanent da ist. Also ich mache da primär die Admin-Arbeit. Mhm. Die ist eher mal so, okay, es gibt mal einzelne Tage, wo dann viel Arbeit ist. Und dann ist es aber auch längere Zeit mal wieder ruhig. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber auch Aufgaben wie zum Beispiel das Moderieren. Das macht primär Rix zum Beispiel. Und das ist eher so eine kontinuierliche Arbeit. Mhm.
Da muss man dann 24/7 oder nicht ganz, aber...
So nicht. Also wir versuchen relativ schnell zu reagieren, aber es heißt auch manchmal, dass wir dann halt nur einmal am Tag reingucken. Wir kriegen dann eine Mail, wenn was Neues da ist. Aber vieles davon ist auch, muss man ehrlich sagen, vieles sind auch einfach Streitigkeiten zwischen einzelnen Leuten, wo wir sagen, jo, wenn ihr euch nicht vertragt, müssen wir jetzt nicht global tätig werden. Mhm. Block vielleicht die Person einfach persönlich, dann ist es auch gut. Und das sind einfach so Sachen, die man dann auch ein bisschen diffizil entscheiden muss.
Okay, das heißt, du gehst nicht dann irgendwie sonntags aufs Yoga-Retreat und bist dann völlig raus, sondern du schaffst es auch so ein bisschen abzuschalten?
Auf jeden Fall. Also ich sag's mal so, es sind ein paar Stunden die Woche, die ich, glaube ich, jetzt zumindest in Chaos Social reinstecke. Der Prototype-Fund ist ja auch nicht permanente Arbeit, sondern dann einmal, sag ich mal, 20 Anträge und dann die Jury-Sitzung, das geht alles, das kriegt man dann in ein paar Tagen alles gewuppt. Und ja, ich mache dann auch noch ganz viel anderes nebenbei. Also ich versuche viel draußen in der Natur zu sein, ich mache viel Sport. Und das brauche ich dann auch einfach als Ausgleich. Eben, ich mache was mit Holz, der Klassiker in der Informatik. und versuche dann einfach wirklich mal weg vom Rechner zu sein, nicht drüber nachzudenken und ja, einfach die Zeit auch so zu genießen.
Und vorhin hast du noch gesagt, dass du auch so viel lernst beim beim Admin sein. Ist es was du dann auch zurück in die Arbeit quasi trägst? Also wahrscheinlich, ne? Du arbeitest im selben Bereich, aber hattest du schon mal so Sachen, dass du dann quasi...
Ständig. Also es ist tatsächlich zum Beispiel, mein Arbeitgeber treibt für sich selbst auch eine Mastodon-Instanz für die Kommunikation mit der Community. Da habe ich im Prinzip die komplette Konfiguration mehr oder minder übernehmen können. Mhm. Genauso ist es aber auch, dass Entwicklungen, die ich für die Arbeit mache, wiederum zurück in die privaten Projekte fließen. Also da gibt es einen permanenten Austausch dazwischen. Und das ist natürlich auch ein Argument für meinen Arbeitgeber, warum er da überhaupt nichts dagegen hat. Mhm. Weil letztlich profitiert er so auch davon, dass ich in meiner Freizeit oder auch während der Arbeitszeit mal was dafür mache, weil er davon dann sozusagen auch wieder profitiert, weil das zurückfließt und einfach auch die Expertise dadurch wächst, von der er dann ja auch wieder profitiert. Das ist einfach ein Geben und Nehmen.
Ja, dieses Geben und Nehmen, das ist total spannend. Ich finde, das beobachtet man mehr und mehr, dass das auch so akzeptiert wird in, also jetzt nicht nur, sage ich mal, kleinen Community-Unternehmen, die so nah an der Community sind, sondern ich habe das Gefühl, es wird mehr und mehr auch außerhalb, also natürlich ist es nicht perfekt
quasi. Es wird zumindest versucht.
Ja, aber ich habe schon das Gefühl, es gibt mehr und mehr Leute auch aus der Community, die quasi so eine Anerkennung bekommen von, ah, okay, das ist quasi eine Person, die hat, macht viel und dann auch in einem Job irgendwie das zurückgeben können.
Ich glaube, es geht auch einfach gar nicht anders. Das entwickelt sich eben auch, das haben wir auch in der Pandemie gesehen, alles so weiter. Viele Leute merken dann auch einfach, wenn sie im Homeoffice zum Beispiel arbeiten, dass sie dann besser arbeiten können oder einfach nicht mehr pendeln müssen und dadurch viel mehr Freizeit haben. Und ich glaube, da verändert sich auch einfach ein bisschen die Einstellung vieler Leute. Und sie fordern es dann schönerweise eben auch immer mehr ein. Mhm. Ja, es wird noch ein paar Jahre, glaube ich, dauern, aber ja. Ich glaube, es könnte sich gut entwickeln.
Wahrscheinlich, ja. Ich finde es interessant, weil es gibt ja jetzt auch so Diskussionen um 4-Tage-Woche und so.
Genau.
Und ich finde, an der Open Source Community kann man sehr leicht sehen, dass das irgendwie total sinnvoll wäre, weil, also ich kenne, glaube ich, viele Leute, die dann, wenn sie nur 4 Tage arbeiten würden, am 5. Tag wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, halt eine Mastodon-Instanz betreiben würden oder weiß der Geier was und dann das Wissen ja quasi wieder zurücktragen. Also genau das, was du schon machst quasi, würde sich dann verbreiten.
Also ich kann auch sagen, bei uns machen inzwischen eigentlich alle Leute in der Firma 4-Tage-Woche. Mhm. Und es hat meinem Eindruck nach und zumindest was ich persönlich an mir gemerkt habe, an der Produktivität keinen Unterschied gemacht. Sie ist eher sogar ein bisschen hochgegangen, weil man eben auch mehr Zeit hat, um dann doch zwischendurch, auch wenn man sich noch irgendwo engagiert, zu entspannen und dann mit mehr Konzentration und mehr Elan in die 4 Tage zu gehen und da das zu wuppen, was gemacht werden muss. Mhm. Und ich glaube eben auch, wenn die Leute mehr Freizeit haben, dann engagieren sie sich auch mehr. Das waren nur eben lange Jahre, wo, sag ich mal, der Standard wirklich, oder auch in vielen anderen Branchen, wo der Standard immer noch 40 Stunden plus Überstunden sind, da bleibt dann eben nicht mehr so viel Zeit für ehrenamtliches Engagement.
Ich überlege gerade, ob man, also es gibt bestimmt so Projekte, wo man mit dem Arbeitgeber sowas ausmachen kann, wie ich mache zwar offiziell eine 40-Stunden-Woche, aber davon mache ich irgendwie 6 Stunden, schreibe ich noch Code hierfür oder so. Also ich glaube, es ist manchmal auch Arbeitgebern leichter zu verkaufen, zu sagen, ich entwickle irgendwie einen Code weiter oder ich lerne hier was und das mache ich während meiner Arbeitszeit.
Genau.
Als zu sagen, ich habe Freizeit, was bei manchen Leuten ja das Gleiche bedeutet am Ende des Tages.
Ja.
Also das fände ich noch interessant quasi so, ich bin Serverbetreiber und mache in meiner Freizeit dasselbe und dann ist es vielleicht gar nicht Freizeit.
Ja, ich glaube, man muss einfach im Zweifelsfall kreativ sein und sich vielleicht auch einfach neue Dinge ausdenken, miteinander reden. Aber da muss man eben auch sagen, ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Arbeitnehmer wissen sehr genau, was sie gerne hätten. Ich glaube, da müssen die Arbeitgeber an vielen Stellen etwas flexibler werden und mehr merken, welchen Vorteil sie effektiv selbst davon haben, wenn sie ein bisschen der Kontrolle abgeben, wenn sie ein bisschen mehr auf die Leute vertrauen, die die Arbeit dann auch tatsächlich machen.
Also wäre unser Appell an alle Arbeitgeberinnen, die zuhören, Frag doch mal eure Mitarbeitenden, ob sie nicht Lust haben, ein Open-Source-Projekt zu betreiben in der Freizeit. Vielleicht finden wir es.
Oder zumindest zu unterstützen. Es gibt ja schon ganz viele. Es muss ja nichts Neues sein.
Ja, genau.
Es gibt ja genug Projekte, die irgendwie von einer einzelnen Person betrieben werden oder geschrieben werden, die wirklich noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen könnte. Auch alleine, um das auf mehrere Beine zu stellen, weil das ist ja immer so, der Busfaktor ist in der IT immer so ein großes Thema. Das heißt, wenn eine Person von einem Bus überfahren wird, läuft es dann noch weiter. Oh. Und das ist bei vielen kleinen Projekten tatsächlich, die wichtig sind letztlich, gar nicht so gut, wenn man darüber nachdenkt, weil dann stellt sich raus, es sind nur 1-2 Personen. Und das wäre eigentlich cool, wenn man da sozusagen die Basis all unserer Infrastruktur und all unserer Technik vielleicht auf mehr Beine stellen würde.
Ja, und es kann ja auch oft, also oft sind es ja auch Firmen, die diese Software dann nutzen, ne? Also quasi, die haben ja oft auch ein eigenes Interesse daran, diesen Busfaktor zu minimieren, sage ich mal.
Genau, es ist eben auch was, um eben der Community was zurückzugeben, um selbst auch da resilienter als Firma zu werden und vielleicht nicht so abhängig von einer Sache zu sein.
Von einer Person.
Und einer Person.
Ja. Ja, vielleicht ist das unser Aufruf, heute hier zu sagen, unterstützt kleine Softwareprojekte, schaufelt Zeit dafür frei, weil am Ende ist es ja doch eine Zeitfrage, ne? Also ich glaube.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch absolutes Verständnis für alle Leute, die irgendwie nicht die Zeit haben. Es kostet am Ende viel Zeit. Es ist auch Arbeit. Es kostet auch viel Nerven, muss man ehrlich sagen. Weil es eben, und das darf man nicht vergessen, selbst bei den kleinsten Softwareprojekten relativ schnell nicht nur Softwareentwicklung dabei ist, sondern da kommt auch Community-Arbeit dazu, viel soziale Arbeit. Und das ist meistens mehr Arbeit, als den Code selbst zu schreiben. Und dementsprechend, wenn es die Möglichkeit gibt, wenn man sich irgendwie Zeit nehmen kann, wenn Arbeitgeber die Zeit geben können, macht es. Wenn nicht, ist es aber auch okay. Das gilt jetzt primär für die Arbeitnehmer.
Ja, für die Arbeitgeber ist es nicht okay. Die müssen.
Nö, aber die haben, sage ich mal, mehr Möglichkeiten.
Ja.
Meistens. Also sie können den Arbeitnehmern eben viel mehr Freiheiten einräumen, theoretisch, wenn sie wollen. Klar, man muss immer ein bisschen gucken, ob die Finanzen der Firma das hergeben. Aber ich denke, es ist auch für viele möglich, anders zu wirtschaften, wenn man ein bisschen von dem, ich muss nur immer das Maximum rausholen an Gewinn wegkommt und vielleicht sich ein bisschen mehr auf das Gemeinwohl orientiert.
Das klingt nach so tollen Schlussworten. Vielen Dank, Lea.
Gerne.
Dass du da warst, mit uns gesprochen hast. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann folgt uns überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert unseren Newsletter, folgt uns auf Mastodon. Wir sind auch dort vertreten. Folgt Lea auf Mastodon und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald.